Guten Morgen, ich bin gerne mal wieder bei euch. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, Gnade zum Nulltarif? Fragezeichen, gibt es das? Dass Gnade ein Geschenk ist, dass es die Gnade umsonst gibt, das lernen die Kinder ja bei uns schon in der Sonntagsschule. Das können die auswendig. Gnade kann man nicht kaufen. Das Wort Gnade kommt aus dem Lateinischen von dem Wort gratia. Und das klingt bei uns ja auch wieder bei gratis wieder. Also wenn wir sagen, Gnade gibt es gratis, dann sagen wir das im schönen Deutsch ausgedrückt doppelt gemoppelt. Gratis gibt's gratis. Denn Gnade und gratis, das hat einen ganz engen Zusammenhang. Aber wollen wir die Gratis-Gnade überhaupt? Mein Vater sagte manches Mal, Geschenke können teuer sein. Da ist man dem Schenkenden irgendwie in der Pflicht und das kann teurer sein als das eigentliche Geschenk. Also wir Deutschen oder unsere moderne Gesellschaft möchte eigentlich lieber kaufen, als sich schenken lassen, stimmt's? Schenken? Nein, ich bin doch autark. Ich kann das doch selbst. Ich brauche doch keine Gnade. So ist oft unsere Vorstellung von der Gnade. Das Gratisgeschenk, das wollen wir überhaupt nicht. Gnade, das Wort gibt's ja auch in der Rechtssprache, da wird jemand begnadigt. Aber wann wird man begnadigt? Dann, wenn man verurteilt wurde. Meistens, wenn man zum Tode verurteilt wurde oder zu lebenslanger Haft. Und dann wird man dann vielleicht wegen guter Führung oder weil man ein Gnadengesuch eingereicht hat oder zu irgendeinem besonderen Anlass, begnadigt. Gnade setzt also voraus, dass man etwas Böses getan hat, ein Verbrecher ist. Brauchen wir denn Gnade? Wir sind doch keine Verbrecher. Wir haben doch nichts Schlimmes getan. Wir sind ethisch hochstehende Menschen. Wozu brauchen wir Gnade? Wir haben es eben in dem kleinen Zeugnis schon gehört. Die Kleinigkeiten in unserem Herzen, die wir so leicht übersehen, die gelten bei Gott eben genauso wie die groben Sünden der Verbrecher. Das ist ja oft nur der Unterschied der Erziehung, des Milieus, aus dem wir kommen, den Voraussetzungen, die wir mitbringen. Die Bibel sagt, wir sind alle Sünder und brauchen Gnade. So ist es in Gottes Augen. Angefangen in den ersten Seiten der Bibel ist uns beschrieben, wie der Mensch sich losgerissen hat von Gott. Ich will diese Kontrolle nicht mehr. Ich will frei sein. Ich will selbst entscheiden. Vergleichbar mit dem zweijährigen Kind, das sich von Mutters Hand losreißt und ruft, Leine, Leine, so klein, dass es schon das Wort alleine noch nicht einmal sagen kann, aber meint, ich kann alleine. Und wenn die Mutter dann sagen würde, na gut, dann mach alleine, dann kann man sich ausrechnen, wie schnell das Kind auf die Straße rennt und das Auto kommt. Es kann eben nicht alleine. Und der Mensch wollte alleine, wollte liberal sein, wollte selbst entscheiden und er konnte auch nicht alleine. Denn die Entwicklung kennen wir. In der nächsten Generation schon den Brudermord und dann sehr bald Kriege. Und wie sich das weiterentwickelt hat, das sagen uns die Nachrichten heute. Als im letzten Jahr, genau vor einem Jahr, infolge des Putschversuches das Fernsehen uns Einblick gab in die türkischen Gefängnisse, wo die Menschen nackig aneinander gekettet wurden, zu Tausenden auf engstem Raum, da war mein erster Gedanke, Das ist die Vorstufe der Hölle. Das ist das Ergebnis dieser Entwicklung, wenn wir ohne Gott wollen. Dasselbe denke ich, wenn ich die Bilder von Mosul sehe, aus der Ukraine sehe. Und vieles sehen wir nicht. Und wissen wir, ahnen wir höchstens die Gefängnisse in China, in Nordkorea, in Russland. Was da an Brutalität abläuft und was bei uns in dem Terrorismus der modernen Zeit auf unseren Straßen abläuft, das ist alles Vorstufe der Hölle. Das ist dann, wenn der Mensch erlebt, wie es ist ohne Gott. Wenn Gott sein Gesicht abwendet von dieser Welt und wenn es dann mal endgültig so ist, dass es überhaupt keine Liebe mehr auf dieser Welt gibt, überhaupt keine Gegenwart Gottes auf dieser Welt gibt, wenn nur noch der Teufel zu sagen hat, dann wissen wir, was Hölle ist. Wir können von Gnade nicht reden, ohne auch von Sünde zu reden und von den Konsequenzen der Sünde. Denn Begnadigung macht nur Sinn, wenn es die Strafe gibt. Und das sagt die Bibel eindeutig. Das Ergebnis der Sünde ist die Trennung, die absolute, die endgültige Trennung von Gott. Und da, wo Gott nicht mehr ist, da ist keine Liebe, da ist nur noch Hass, da ist nur noch Angst, da ist nur noch Schrecken, da ist Hölle. Und davon will Jesus uns erlösen. In unserer liberalen Welt möchte man Gott ja am liebsten ausklammern und sagen, es gibt gar keinen Gott. Wie kann Gott das zulassen, dieses Schreckliche? Ja, Gott hat sein Gesicht abgewandt, weil er nie kein Diktator ist. Weil er uns den freien Willen lässt, hat er sein Gesicht abgewandt und hat uns zugemutet, den Vorgeschmack der Hölle zu spüren, zu erfahren. Und manche sogar hautnah und nicht nur auf dem Bildschirm des Fernsehens. Die Schrecken der Hölle sind schrecklich. Und das ahnen die Menschen. Und die Menschen haben Furcht vor Gott. Und alle Religionen sind eigentlich Ausdruck dieser Furcht vor Gott und dieser Ahnung, es gibt ja doch einen Gott. Und dann strengt man sich an und möchte den Göttern gefallen. Und dann entstehen die vielen Gesetze, die vielen religiösen Bemühungen, um wieder zu Gott zu kommen, um mit Gott Frieden zu schließen. Aber das, was dieses Bild zeigt, unsere Bemühungen sind immer zu kurz. Wir brauchen die Gnade, weil wir es durch die eigene Leistung nicht schaffen. Und das unterscheidet uns von Religionen. Wir sind ja keine Religion. Christlicher Glaube ist ja lebendiger Glaube. Glaube an eine Person, an Jesus Christus. Während die Religionen ein Gebilde von Menschen sind, von Bemühungen sind, von Anstrengungen sind, irgendwie diese heile Welt wiederherzustellen, diese Beziehung zu Gott wiederzufinden. Und dann gibt es Gesetze, dann gibt es Opferdienste. Und meine Schwester war lange in Nepal und erzählt, wie die Menschen ihre letzte Kuh opfern, um Gott zu gefallen, und dann ihre Kinder nicht mehr ernähren können. Und ähnlich war es zu Luthers Zeiten, als man den Ablass verkaufte. Und die Menschen in Armut gerieten sind, weil die Menschen Angst hatten und sich den Platz im Paradies erkaufen wollten. Aber das geht halt nicht. Das Komische ist, Entschuldigung, wir hätten es viel lieber, wenn wir uns den Platz im Paradies kaufen könnten. Ich bin sicher, wenn es eine Versicherung gäbe, die den Platz im Paradies verkauft, die Menschen würden Schlange stehen, die würden Millionen und Milliarden ausgeben, wenn sie könnten, ihr letztes Pfennig ausgeben, wenn sie sich diesen Platz im Paradies kaufen könnten. Das Ärgerliche ist, dass sie es nicht können, dass sie dieses Geschenk der Gnade annehmen müssen. Das ärgert die Menschen, Weil sie autark möchten, sein möchten. Weil sie beweisen möchten, ich kann das selbst. Aber es geht eben nicht. Unser Geld reicht nicht. Unsere Gesetzesanstrengungen reichen nicht. Unsere Opfer reichen nicht. Nichts reicht aus, um den Weg zu Gott zurückzufinden. Und deshalb gibt es die Bewegung von Gott zu uns in Jesus. Deshalb musste Jesus sterben. Das ist nicht unsere Anstrengung zu Gott, sondern das ist Gottes Anstrengung zu uns. Deshalb ist es möglich, dass wir diese Erlösung von der Strafe, diese Begnadigung erfahren, weil Jesus selbst dieses Opfer gebracht hat, diese Strafe, diese Todesstrafe auf sich genommen hat am Kreuz. Das unterscheidet uns von allen Religionen, von allen menschlichen Anstrengungen und Bemühungen. Der Glaube an Jesus ist unsere Antwort, mit der wir diese Gnade empfangen können. Gottes Gnade gibt es umsonst. Ihr habt schon eine Predigtreihe über Luther gehört. Ich habe mir die Predigt über die Gnade angehört, damit ich mich nicht heute zu sehr wiederhole. Und ich muss sagen, es war schön, die Gnadenpredigten aus eurer Gemeinde im Internet hören zu können, so einen kleinen Gottesdienst in meinem Wohnzimmer zu erleben. Es war dann nicht nur Arbeit, um zu hören, was wurde denn schon gesagt, sondern es wurde für mich zu einer Begegnung mit Jesus Christus. Wir können die Gnade nicht kaufen, und wenn wir noch so viel spenden, ich weiß, auch eure Gemeinde braucht Geld, auch Missionswerke brauchen Geld, auch meine Gemeinde braucht Geld. Geld braucht man überall. Und wir spenden. Aber wozu denn? Wir können die Gnade Gottes nicht kaufen. Kein Geld dieser Welt würde ausreichen, um uns die Gnade zu erkaufen. Und das hat Luther erlebt. Das hat ja die Reformation ausgemacht. Dieses Ringen, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Und dann, als er es begriffen hat, im Lesen der Bibel, dass es allein durch die Gnade geht, allein durch das Geschenk Gottes und nicht durch unser Geld und nicht durch unsere Anstrengungen. Da erlebt er, wie Tetzel diese Ablassversicherung verkaufte und die Menschen arm wurden aus Angst vor der Hölle. Und er fing an, sich aufzuregen, mit Recht aufzuregen, zu sagen, so geht's nicht. So steht's nicht in der Bibel, das ist nicht Gottes Art. Er ist kein Mafiose, der uns unter Druck setzt und das Letzte aus uns rausquetscht, um uns dann doch hängen zu lassen. Nein, er ist ein liebender Gott, der uns gnädig sein will, der nichts lieber tut, als uns gnädig zu sein. Kein Geld, nur und keine Werke, die allerbesten Wohltätigkeiten reichen aus, und die allerbesten Erfüllungen von Gesetzen reicht aus, um Gottes Gnade zu erwerben. Entschuldigung, jetzt habe ich was durcheinander. Also, keine guten Werke, keine Spenden, keine Gesetze, keine frommen Anstrengungen können wir uns alle sparen, wenn es darum geht, Gnade zu erwerben. Aber wozu machen wir es denn dann? Lohnt sich das dann überhaupt? Könnte ich mir von meinen Spenden, die ich mache, nicht manche Wünsche erfüllen, die mein Leben genüsslicher sein würden? Könnte ich in der freien Zeit, die ich habe, mir nicht ein gemütliches Leben ermöglichen? Wozu strenge ich mich dann an? Ich strenge mich an aus einem ganz anderen Grund, nicht um Gnade zu bekommen. Das lohnt sich nicht. Hier sehen wir noch einmal das Bild, das Kreuz, und in der Bibel steht, da wurde unsere Sünde angeheftet. Also als Jesus am Kreuz hing und schrie, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Da hat er genau das erlebt, was ich eben geschildert habe. Diese Abwesenheit Gottes, getrennt sein von Gottes Nähe, das ist die Hölle. Das ist schrecklich. Getrennt sein von Gottes Liebe. Jesus hat viel Schmerzen erlitten. Der Kreuzestod war mit das Schrecklichste, was man machen konnte, womit man Menschen bestrafen konnte. Das war furchtbar. Aber diese schmerzlichen Qualen und dazu noch den Spott der Menschen, die waren nichts im Vergleich zu dieser Erfahrung, Gott hat sein Gesicht von mir abgewendet. Warum hat er das getan? Weil die Sünde, meine Sünde, deine Sünde, unsere Sünde auf ihm lag. Und Gottes Heiligkeit und unsere Sünde, das passt einfach nicht zusammen, so wie zwei Magnete, die sich abstoßen, die nicht zusammenkommen. Sünde und Gottes Heiligkeit geht nicht zusammen. Deshalb musste Gott für diesen Moment des Kreuzestodes sich von seinem geliebten Sohn Jesus abwenden. Und das war für Jesus die Hölle. Und das war die Strafe, die er auf sich genommen hat. Damit wir den Preis, den er durchlitten hat, nicht noch einmal bezahlen müssen. Damit uns die Hölle erspart wird. Das ewige Verderben erspart bleibt, weil er uns liebt. Gnade zum Nulltarif? Nein. Jemand hat den Preis bezahlt für uns, für dich, für mich. Das war Jesus am Kreuz. Es ist keine Schleuderware, keine Billigware. Das hat Jesus das Leben und schreckliche Qualen gekostet. Er hat es gemacht, weil er uns lieb hat. Und wenn ich jetzt frage, wozu diene ich ihm? Wozu spende ich? Dann ist das einfach meine Antwort aus Dankbarkeit. Weil ich Jesus liebe. Weil ich weiß, was er für mich getan hat. Dann fällt es mir auch gar nicht mehr schwer. Dann habe ich den Wunsch, dass andere das auch erfahren. Deshalb spende ich für Missionswerke, für Gemeinde, damit Menschen, die sonst in die Hölle kommen, und das muss ich einfach so deutlich sagen, weil es die Bibel so deutlich sagt, dass sie davon erfahren, von dieser Quelle der Gnade. Jesus war ja nicht der Einzige, der da am Kreuz hing, sondern mit ihm zwei Verbrecher. Und der eine, der machte sich lustig über Jesus, zeig doch, was du kannst. Steig da vom Kreuz, zeig deine Macht. Du bist doch Gottes Sohn. So wie die Umliegenden ihn auch verspottet haben. Und der andere, der hat begriffen, wir haben empfangen mit Recht, was unsere Taten wert sind. Wie war das? Gnade heißt, ich bekomme nicht das, was ich verdient habe. Dieser Mann hat es begriffen. Er hat es verdient, diese Todesstrafe. Und begnadigt werden heißt, Gott gibt mir nicht das, was ich verdient habe. Und die eine Bedingung, die Jesus an mich stellt, das ist die Bedingung, dass ich einsehe, diese Gnade brauche ich. Ich bitte Gott, ich bitte Jesus um diese Gnade. Heute, wenn du im Paradies bist, dann denk an mich. Und Jesus, du wirst mit mir im Paradies sein. Ich habe jetzt ein Bild überschlagen. Das ist diese Geschichte. Auch darüber habt ihr schon gepredigt. Eine Predigt gehört von dem Pharisäer, der vor Gott steht im Tempel und sagt, Guck doch an, was ich alles leiste. Du kannst stolz auf mich sein, sage ich mit meinen Worten, ne? Ich spende viel mehr als alle anderen. Ich halte nicht nur die 10 Gebote, die du uns gegeben hast, ich halte noch viel mehr Gebote, um dir zu zeigen, wie gut ich bin. Und der Betrüger neben ihm, der Zollbeamte, der den Menschen das Geld aus der Tasche gelockt hatte, der weiß, dass er ein Sünder ist. Die erste Bedingung heißt, ich weiß, was ich verdient habe. Ich weiß um meine Sünde, auch wenn die nicht so global ist wie die des Terroristen. Auch wenn die so aus Kleinigkeiten besteht, was du eben sehr anschaulich geschildert hast. Aber sie ist da und sie trennt mich genauso von Gott wie die grobe Sünde. Das macht bei Gott keinen Unterschied. Wir brauchen alle die Gnade. Hier das Bild von dieser Ehebrecherin, die nun wirklich so gesündigt hatte, dass darauf nach jüdischem Gesetz die Todesstrafe stand. Und die Menschen wollten sie steinigen. Und Jesus sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der soll doch den ersten Stein werfen. Hier wird nochmal deutlich, bei Jesus zählen die Gedanken im Herzen, die gar nicht zur Tat geworden sind, genauso zur Sünde wie die Tat selbst. Und da sind wir alle betroffen. Wer euch unter euch ohne Sünde ist, der kann den Stein werfen und alle gingen weg. Keiner nahm den Stein. Und dann sagt Jesus, so verdamme ich dich auch nicht, also so bist du hiermit begnadigt. Aber er sagt noch was, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Gnade zum Nulltarif? Nein, auch von uns ist etwas abverlangt. Das ist die Bedingung, dass wir die Sünde lassen, dass wir damit aufhören. Wir können nicht ständig um Vergebung bitten und um Gnade bitten und dann unseren Lebensstil genauso fortsetzen, wie er war, dann meiden wir die Bitte um Vergebung gar nicht ernst. Die Bitte um Vergebung beinhaltet doch, ich weiß um meine Sünde. Ich weiß, dass es Sünde ist und Gnade will befreien zum neuen Leben, zu einem veränderten Lebensstil. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Aber ich habe noch ein Wort dazu geschrieben, in Klammern. Die Sünde lassen ist eine Sache, aber ich weiß von mir und ich weiß von der Seelsorge, aus der Seelsorge heraus, wie schwer das ist und wie schnell man an sich selber zerbricht. Ich schaffe es nicht. Jetzt ist es mir wieder passiert. Kann ich denn nochmal um Vergebung bitten? Geht das? Gott sieht das Herz an, nicht unser Tun. Er sieht den Wunsch an, dass wir uns verändern. Und er ist barmherzig mit uns. Geduldig und von großer Güte, auch das haben wir eben schon gehört, ohne uns abgesprochen zu haben. Ich habe kürzlich mal die Entdeckung gemacht, Gott, wir sagen ja immer, Gott ist allmächtig. Gott kann alles. Es gibt etwas, was er nicht kann, was ich besser kann als Gott. Er hat nämlich ein ganz schlechtes Gedächtnis. Er kann sich der Sünde, die er mir vergeben hat, nicht mehr erinnern. So weit geht Gott. Und es kommt vor, dass ich mich an Dinge erinnere, die mir unangenehm sind, die mir plötzlich wieder vor Augen sind und ich bitte Gott um Vergebung. Nochmal und nochmal und nochmal für dieselbe Sache. Und dann denke ich, Gott kann mir das gar nicht mehr vergeben. Der weiß es nämlich nicht mehr. Die Bibel sagt, so weit der Osten ist vom Westen, so weit hat der Sünde, die Sünde von mir weggetan. Er hat es vergessen. Er weiß es nicht mehr. Was soll er mir dann vergeben? Aber Gott hat an anderer Stelle ein gutes Gedächtnis. Da steht in der Bibel, er kann den Bund nicht vergessen, den er mit uns geschlossen hat. Wenn wir ihn bitten, vergib mir, nimm mich an, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte zu dir gehören, dann schließt er mit uns einen Bund. Ich glaube, das Bild habe ich sogar. Nee, das meint ein anderes, da bin ich schon als weiter. Entschuldigung. Dann schließt er mit uns einen Bund. Und diesen Bund kann er nicht vergessen. Seine Zusage, ich halte zu dir, ich vergebe dir, wenn du mich darum bittest und dich ändern willst, dann helfe ich dir. Dann hält er sich an diesen Bund. Und ich muss nicht daran zerbrechen, dass es nicht von heute auf morgen klappt. Ich habe bei meiner letzten Predigt erzählt von meinem Ringen ums Fernsehen. Würde ich nicht sagen, Fernsehen ist Sünde. Aber die Zeit totschlagen immerzu mit Fernsehen in Zeiten, wo Gott was anderes von mir will, das ist ungehorsam und dann auch Sünde. Und dieser Kampf, der hat bei mir lange gedauert. Das war nicht von jetzt auf gleich. Das ging schrittweise. Und viele andere Dinge gehen schrittweise. Und wir dürfen mit uns geduldig sein, weil Gott mit uns geduldig ist. Geduldig und von großer Güte. Und er vergibt immer wieder neu. Wir müssen an uns nicht verzweifeln. Die Gnade Gottes ist jeden Tag neu. Sie ist bodenlos, grenzenlos. Und eine andere Bedingung, die uns Jesus in dem Gleichnis von dem Schalksknecht erzählt, wie einer, der eine große Summe erlassen bekommen hat und dann die paar Mark, die ein anderer ihm schuldet, ihm nicht erlassen wollte. Und wir beten es im Vater unser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Unsere Vergebung wird zum Maßstab für die Vergebung Gottes an uns. Ich habe es kürzlich erlebt, da habe ich mich über jemanden furchtbar aufgeregt. Keine Sorge, nicht hier aus der Gegend, kennt ihr nicht. Ich habe mich furchtbar aufgeregt und war richtig wütend. Und in der Zeit standen mir wieder diese alten Sünden vor Augen. Ich dachte, was soll das? Das hat Gott längst vergeben. Bis mir bewusst wurde, Gott hat mir es vergeben. Und ich? Reg mich auf? Krieg Hassgefühle? Nein. Meine Bereitschaft zur Vergebung wird zum Maßstab für die Vergebung, die Gott mir schenkt. Das ist auch Gnade zu Nulltarif? Nein. Es beinhaltet meine Bereitschaft, auch ich vergebe. Auch das gibt es in keiner anderen Religion. Da gilt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da gilt Rache. Bei Gott gilt Vergebung und Versöhnung. Er will, dass wir die Gnade weitergeben. Ich möchte abschließen mit einem kleinen Beispiel aus der Zeit, als ich meine Eltern gepflegt habe. Meine Eltern hatten eine wunderschöne Heckenrose an ihrer geraden Wand. Und meine Mutter freute sich riesig, wenn ich ihr mal wieder ein kleines Sträußlein zusammenband, zusammenstellte und ins Zimmer stellte. Und die freute sich so sehr darüber, dass sie das auch verschenken wollte. Als sie dann drei Freundinnen zu Besuch hatte aus unserer Gemeinde, da sagte sie, Sigrid, geh doch mal in den Garten und mach für die drei ein Sträußchen fertig. Und dann stand ich vor diesem Heckenrosen und dachte, für drei Leute jetzt ein Sträußchen, dann sind sie weg. Dann gibt es für Mutter nichts mehr, schade. Ich hätte sie wahrscheinlich nicht verschenkt, sondern gerne meiner Mutter wieder daran die Freude gemacht, darüber, also diese Freude gemacht. Aber sie wollte es so. Ich verschnitt die Rosen ab und die drei Freundinnen zogen mit einem kleinen Rosensträußchen nach Hause. Am nächsten Morgen brachte ich meine Mutter im Rollstuhl in den Garten und was sehen wir? Ein Reichtum von Rosenblüten, wie es nie zuvor gegeben hatte. Ich sagte, Mutter, du hattest recht. Wenn wir, was wir jetzt für uns behalten, das macht uns nicht reicher, sondern armer. Wenn wir geben, wenn wir die Gnade weiterschenken, dann wird sie noch fülliger. Und wenn ich am Anfang die Frage stellte, wozu tun wir das alles? Wozu helfen wir anderen? Schenken wir anderen Liebe? Wofür engagieren wir uns? Gnade kann bei uns nicht zur Endstation werden. Gnade will uns zum Kanal machen, damit sie weiter fließt für andere. Gnade im Überfluss, damit es bei uns zur Quelle wird, zum Brunnen wird, der überfließt. Dankeschön.